Geschichte der Radical Reformers von 1780 bis 1832, zweiter Abschnitt. Eine der bedeutendsten dieser Assoziationen wurde im Jahre 1780 durch den Major Cartwright gegründet. Sie hieß die Society for Constitutional Information. Eine andere, nicht weniger bemerkenswerte, war die London Corresponding Society. Die Mitglieder dieser Gesellschaften versammelten sich in mehreren Abteilungen an verschiedenen Orten der Metropole und schickten jedes Mal eine Person aus ihrer Mitte zu einem General Committee, das sich mit den Zweiggesellschaften im Innern des Landes unterhielt und so einen ununterbrochenen Verkehr unter den sämtlichen Mitgliedern der Gesellschaft herstellte. Der Wunsch einer besseren Volksrepräsentation, welche man durch jährliche Parlamente und durch freie Wahlen der Parlamentsmitglieder herbeizuführen dachte, war schon stark genug, als im Jahre 1789 jene große Umwälzung in Frankreich ihren Anfang nahm und die Gemüter vollends in Feuer und Flammen setzte, so dass man bald nur geradezu von dem Umsturz der ganzen Konstitution sprach. Das Buch Burkes »Reflection on the Revolution in France«, welches seine Wirkung auf die Tories nicht verfehlt hatte und sie schließlich zu einem Kriege mit der jungen französischen Republik entflammte, hatte schon früh eine Antwort in Pains »Right of Man« gefunden. Zu Hunderttausenden ließ die Society for Constitutional Information die Exemplare dieses Werkes unter das Volk verteilen, indem sie ihm begreiflich machte, dass man alle Ursachen habe, das kühne Auftreten der französischen Nation gegen seine Despoten zu bewundern und dass man alle Mittel anwenden müsse, um das Gouvernement an einem Kriege mit Frankreich zu verhindern. Im Mai 1792 beschloss die Gesellschaft eine Adresse an die Jakobiner und an den Nationalkonvent von Frankreich, in der sie ihre herzlichen Wünsche für den guten Fortgang der Revolution aussprach und zwei Deputierte des Konvents, Barrier und Roland, zu Ehrenmitgliedern der Gesellschaft ernannte. Nicht weniger tätig war die London Corresponding Society, welche in jener Zeit eine Adresse an das englische Volk erließ, in der sie entschieden gegen einen Krieg mit Frankreich auftrat und ferner erklärte, dass von den Freiheiten, welche die Magna Carta und die Bill of Rights in der Revolution von 1688 dem Volke gegeben hatten, keine Spur zurückgeblieben sei, dass es die schlechte Ausübung eines verwickelten Gesetzes und die ungeheuren Gerichtskosten den meisten Menschen unmöglich machten, zu ihrem Recht zu gelangen und dass man Abgeordnete zu einem allgemeinen großen Nationalkonvent nach London schicken möge, damit man überlege, was im Interesse des Volkes zu tun sei und als neues Volksparlament dem alten aristokratischen Parlament gegenübertrete. Diese Aufforderung fanden überall Anklang unter dem Volk. Viele Clubs im Innern des Landes beschäftigten sich schon seit einiger Zeit mit dem Ankauf von Gewehren und mit der Anfertigung von Piken, die namentlich von Sheffield aus zu einem Schilling per Stück versandt wurden. Andere Gesellschaften übten ihre Mitglieder wöchentlich mehrere Male im Schießen und, wohin man blickte, sah man nur Leute, die ihre Pläne mit den Waffen in der Hand durchzusetzen entschlossen waren. Während dies unter dem Volke vorging, saß der junge William Pitt, der Sohn des Earl of Chatham, am Ruder des Staates. Anfangs selbst ein eifriger Demokrat, dem sogar die entschiedensten Führer der neuen Partei trauen zu können glaubten, später ein solcher Stocktory, dass sogar George der Dritte keinen Fehler an ihm zu finden wusste. Im Parlamente sah man ihm gegenüber das Triumvirat der Whigs, den ehrlichen Fox, Sheridan und Burke, lange Zeit untereinander verbunden, aber plötzlich für immer getrennt, als Burke vor der furchtbaren Entwicklung der französischen Revolution erschreckend seine schon erwähnten Reflections publizierte und sich von seiner bisherigen Partei entschieden lossagte. Der Mann, der das göttliche Recht der Könige verteidigte, führte das Wort in so fanatischer Weise, dass viele Whigs, welche noch bis vor einem Augenblick mit der neuen demokratischen Partei darin übereingestimmt hatten, dass ein Kampf mit Frankreich in jeder Weise zu verwerfen sei, plötzlich ihre Sinnesart änderten und zu den Tories übergingen. Die Nachricht von der Hinrichtung des französischen Königs, welche die Whigs ganz daniederschlug und sogar Spaltungen unter den Demokraten verursachte, spornte die Tories noch mehr an. Viele der Besitzenden unter dem Volke begannen außerdem für ihr Eigentum zu zittern, wenn sie daran dachten, dass die Gräuelszenen, welche eben jenseit des Kanals vorfielen, sich auch in England wiederholen könnten. Die Stimmung gegen Frankreich wurde immer feindlicher, und es bedurfte schließlich nur einer fulminanten Rede Burkes, um das Parlament mit 270 gegen 44 Stimmen den Krieg gegen Frankreich beschließen zu lassen. Pitt stand in jenem Augenblick auf dem Gipfel seiner Macht. Der König, das Parlament und das erschreckte Volk waren für ihn. Die Whigs waren vernichtet. Nur eines musste ihn noch beunruhigen, und dies war die Tätigkeit der Demokratischen Partei, welche in demselben Grade ihre revolutionäre Begegnung steigerte, indem die Furcht und der Abscheu der Tories vor einem Erheben der Massen im Wachsen war. Umsturz des Bestehenden auf friedlichem Wege oder mit den Waffen in der Hand war der Plan aller Demokraten, und freie Wahl der Parlamentsmitglieder und jährliche Parlamente waren die Mittel, welche man vorschlug, um die Interessen des Volkes in Zukunft zu wahren. Solange ein Teil des Volkes mit solchen Dingen umging und die Meetings auf Straßen und Plätzen oder innerhalb der Räume verschiedener Clubs den Demokraten Gelegenheit gaben, immer neue Anhänger zu sammeln und ihre Partei zu stärken, konnte Pitt bei seinen Unternehmungen natürlich nie sicher zu Werke gehen. Ehe er daher den Krieg mit dem Auslande in größerem Stile begann, musste zu Hause mit den Demokraten Tabula rasa gemacht werden, und zu seinem Glück gab ihm das Jahr 1794 auch endlich alles, was er wollte. Die Freiheiten des Volkes hatten ein Ende. Die Habeas Corpus Akte wurde aufgehoben, und mit einer Kühnheit und Energie, welche dem größten Tyrannen Ehre gemacht hätte, ergriff er die Leiter der demokratischen Clubs, schloss ihre debattierenden Gesellschaften, vernichtete ihre Papiere und brachte einen Teil derselben, durch den man den wichtigsten der geheimen Verbindungen auf die Spur kommen konnte, unter großem Alarm ins Parlament. Ein geheimes Komitee von 21 der ergebensten Anhänger Pitts untersuchte diese Papiere, und man fand dann auch bald genug hochverräterische Sachen darin, um namentlich in Schottland, wo das Gesetz besser als in England handzuhaben war, die grausamsten Verfolgungen zu beginnen. Hunderte von Unglücklichen wurden auf offener Straße aufgegriffen, die Gefängnisse füllten sich mit politischen Delinquenten, und manches Schiff schwankte der fernen Botany Bay zu, welches eine Ladung Verurteilte an Bord hatte, die ihre Heimat niemals wiedersahen. Pitt, nachdem er die Demokraten so zur Ruhe gebracht hatte, konnte jetzt ungeniert jenen gigantischen Kampf gegen Frankreich beginnen, der mit kurzen Unterbrechungen im Jahre 1801 und 1814 von 1793 bis 1815 in so anarchierter Weise geführt wurde, dass man nur zu sehr geneigt ist, über den gewaltigen Ereignissen, die das Glück der britischen Waffen nach außen hin mit sich brachte, die Entwicklung zu vergessen, welche indes die inneren Verhältnisse Englands nahmen. In einem so grandiosen Kriege, wie Pitt ihn vorbereitete, war vor allen Dingen Geld nötig. In gewöhnlichen Zeiten würde es schwer gehalten haben, zu einer Staatsschuld, welche am 5. Januar 1793 gerade vor dem Ausbruch des Krieges schon 260 Millionen betrug und mit 9,5 Millionen jährlicher Zinsen auf dem Lande lastete, noch weitere Summen bewilligt zu halten. Die Zeiten waren aber nichts weniger als gewöhnlich geworden. Die Gefahr war vor der Tür, die Leute, welche im Ober- oder Unterhause saßen und über neue Anleihen, neue Taxen und so weiter zu entscheiden hatten, waren nur zu einig darüber, dass dem herannahenden Sturm mit Aufwand aller Kräfte und jeder Kosten begegnet werden müsse, und fast niemand wagte es daher, den enormen Forderungen des Ministers entgegenzutreten. Die alte Grundaristokratie war für den Krieg, da sie ja in der fernen Entwicklung der Französischen Revolution eine weitere Rückwirkung auf ihre eigene Umgebung und daraus schließlich den eigenen Sturz fürchten mussten. Die Repräsentanten der Geldaristokratie versöhnten sich mit jener Maßregel, weil sie einerseits für ihr Eigentum zitterten und weil sie andererseits eben dies ihr Geldeigentum durch die stets steigenden Kriegsbedürfnisse der Finanzverwaltung gegen gute, durch die Abgaben des Volkes garantierte Zinsen aufs sicherste beim Staate zu platzieren Gelegenheit fanden. Die übrigen Fraktionen der sogenannten Volksrepräsentationen ließen sich mit wenigen Ausnahmen durch die allgemeine Furcht dazu bestimmen, mit den Grund- und Geldaristokraten Hand in Hand zu gehen, und wenn sie auch nicht einsahen, wie das Volk so gewaltige Anstrengungen auszuhalten vermöge, so glaubten sie doch, dass die industriellen Erfolge der Fabrikdistrikte wohl eines Übriges zu leisten erlauben würden. Keck erstreckte Pitt daher jetzt die Hand nach den Schätzen aus, welche ihm das Land in reicher Fülle darbot. Anleihen folgten auf Anleihen, Taxen auf Taxen, und als es der Bank von England, jenem großen Etablissement, welches alle Ausgaben und Einnahmen für den Staat besorgt, länger nicht möglich war, das bare Geld herbeizuschaffen, welches man für den Krieg bedurfte und welches man längst ängstlichen Privatmann plötzlich gegen seine Banknoten einforderte, da wußte es der kühne Minister im Parlament dahin zu bringen, dass man eine Einstellung der Barzahlungen der Bank sanktionierte und ihr, wie allen anderen Privatbanken, erlaubte, hinfort ad libitum nur in Papiergeld Kreditoren zu befriedigen und Vorschüsse zu machen. Eine Maßregel, welche die Exploitation der vielen industriellen Erfindungen erleichterte und zugleich der energischen Fortsetzung des Krieges alle Hindernisse aus dem Weg räumte. Von dem Umfange, in welchem Pitt die dargebotenen Ressourcen des Landes benutzte, kann man sich eine Idee machen, wenn man bedenkt, dass in den ersten 9 Kriegsjahren allein 280 Millionen Taxen vom Volk erhoben wurden. Trotz dieser ungeheuren Anstrengungen schien indes das Land mehr als je zu prosperieren, und wirklich gab es auch einzelne Klassen in der Gesellschaft, die sich bei der Fortdauer des Krieges ziemlich gut standen. So zum Beispiel die Lieferanten, welche mit dem Gouvernement Geschäfte machten, ferner die Fabrikanten und Händler aller jener Artikel, welche zu den großen Rüstungen nötig waren. Und wiederum die Gewerbetreibenden, welche durch einen vergrößerten Konsumo fremder oder einheimischer Luxusartikel eben dieser prosperierenden Klassen vermehrte Beschäftigung und größeren Verdienst erhielten. Außer diesen profitierten alle Ackerbautreibenden durch den Krieg, denn solange dieser dauerte und die mangelnden Ernten nicht durch Zufuhren von außen ersetzt werden konnten, ließen sich die Preise aller Agrikulturprodukte zu einer enormen Höhe emporschrauben. Manche Kapitalisten verwandten ihre Fonds deswegen auch einzig zur Verbesserung des Landes, wodurch vielen Menschen Beschäftigung gegeben wurde. Auch stiegen die Renten in einem solchen Maße, dass die Grundbesitzer hierdurch ihren durch größere Taxen entstandenen Verlust doppelt und dreifach wieder ausgeglichen sahen.